Treppe und Schweden ob Yacht. Mit dem niedersächsischen Jäger unterwegs im schönsten Bundesland der Welt.
Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei Teppe und Schweden ob Yacht. Heute leider wieder ohne den Christian Teppe. Der liegt leider wieder im Wundbett, aber wir alle, wie wir hier zuhören, bestellen ihm natürlich die besten Genesungswünsche an dieser Stelle. Und nichtsdestotrotz geht natürlich Teppe und Schweden ob Yacht weiter. Wir haben heute einen ganz besonderen Gast, den ihr aus dem niedersächsischen Jäger auch schon kennen dürftet. Das ist Fabian Grimm, aka Ogu, der uns mit tollen Rezepten regelmäßig versorgt und uns heute ein paar Tipps für die schnelle Wildküche geben kann. Und bevor wir damit anfangen, begrüße ich dich natürlich, Fabian, ganz herzlich. Nochmal ein herzliches Dankeschön, dass du dabei bist. Und erzähl doch erstmal ein bisschen was kurz zu deiner Person. Wie bist du zur Jagd gekommen und warum bist du eigentlich Jäger geworden?
Ja, ich freue mich natürlich auch, dass ich jetzt hier dabei sein kann. Und ja, du hast es schon erwähnt, ich mache im Moment mache schon seit einer ganzen Weile immer für niedersächsischen Jäger und auch für die Pirsch immer Wildrezepte. Und das war für mich eigentlich auch am Anfang der Grund, warum ich gesagt habe, ich möchte Jäger werden, dass ich, ja, ich bin Fleischjäger, so, da gibt es ja ein Wort für. Und vorher war ich meine ganze Zeit lang das Gegenteil, da war ich Vegetarier und habe dann, irgendwann habe ich gesagt, ich möchte eigentlich gerne ein Lebensmittel selber herstellen können. Also der Grundgedanke war gar nicht unbedingt, dass ich gesagt habe, ich möchte jetzt wieder Fleisch essen, wo kriege ich das her? Sondern mich hat es fasziniert, dass man als Jäger die Möglichkeit hat, eben zu sagen, ich gehe raus, ich schaue mir ein Tier lebend an, entscheide dann, ob ich es entnehmen möchte oder nicht und verarbeite es dann und habe am Ende da was auf dem Teller liegen, wo ich einfach sage, ich weiß von vorne bis hinten, wo es herkommt und habe das komplett selber gemacht und kann da stolz drauf sein. Ja, und das, da habe ich vor mittlerweile schon 7 oder 8 Jahren dann eben einen Jagdschein gemacht und mich dann sofort, sobald ich da die erste Beute auf dem Boden hatte, ans Verwerten gemacht.
Total interessant. Warum warst du erst Vegetarier? Aus ethischen, moralischen Grundsätzen oder weil du einfach kein Fleisch mochtest, kein herkömmliches? Wie kam das?
Also in der Langform habe ich da auch ein Buch zugeschrieben. Ich esse, also jage ich.
Ja, ganz bekannt. Gibt es auch bei uns auf der Seite zu finden. Ein großartiges Buch. Ich habe es selber schon natürlich in meinem Handapparat. Erzähl kurz dazu was.
Ja, also für mich war, stand am Anfang, oder stand, als ich Vegetarier geworden bin, eben eigentlich so im Vordergrund, dass ich, ja, so dieses klassische Mitleid mit den Tieren, dass man irgendwie mal kriegt verschiedene Informationen. Und wenn man nun nicht gerade selber irgendwo auf einem landwirtschaftlichen Betrieb lebt, ist ja ganz vieles davon einfach schwer einzuordnen. Da sagt einem jemand, den Tieren geht schlecht, den Tieren geht so. Und am Ende habe ich gesagt, ich kann es nicht nachprüfen. Dann esse ich eben erstmal kein Fleisch. Heute sage ich eigentlich eben, man weiß, was ich da esse, dann brauche ich mich damit überhaupt nicht beschäftigen, ob da irgendwer wie ein Tiertransport abläuft oder solche Themen. Sondern kann eben einfach sagen, da kann ich zustehen, da kann ich für gerade stehen, was da auf meinem Teller liegt.
Sehr schön. Also ich möchte behaupten, dass wirklich die meisten oder die allermeisten Landwirte sogar auch das Tierwohl sehr wohl am Herzen liegt und da keine irgendwie brutalen Bestien unterwegs sind und Tiere quälen. Nur so viel dazu. Aber trotzdem ist es natürlich häufig der Grund für viele, den Jagdschein zu machen. Einfach zu wissen, woher kommt mein Fleisch und ist es das, sagen wir mal, das Reinste an Wild oder an Fleisch, an Biofleisch, was es gibt.
Ich wollte an der Stelle noch ganz kurz sagen, für mich war auch an der Stelle, mich haben da Landwirte sehr beeindruckt. Das waren Leute, die selber Schafe halten, wo ich eben gesehen habe, wie die diese Verantwortung übernehmen, die ich vorher, wenn ich immer nur Sachen kaufe, überhaupt nicht übernehmen kann. Die einfach selber sagen, meine Schafe leben so, wie ich das für richtig halte und am Ende werden die geschlachtet. Nur, dass ich eben kein Land hatte. Deswegen war für mich dann der Jagdschein näher, als zu sagen, ich stelle mir jetzt 100 Schafe irgendwo hin. Noch ein größerer Schritt, als einen Jagdschein zu machen.
Großartig. Du hast es gerade schon angesprochen, du denkst auch vom Ganzen her. Also Nachhaltigkeit spielt, wie wir jetzt schon gemerkt haben, bei dir eine ganz große Rolle. Dein zweites Buch, Rewild, vom Lebewesen zum Lebensmittel, beschreibt das ja auch direkt auf den Punkt, genau wie dein erstes Buch auch, aber da beschreibst du wirklich aus dem Wald auf den Teller.
Genau, das ist eigentlich eine Schnitt-für-Schnitt-Anleitung. Also am Anfang steht das komplette Reh frisch erlegt und am Ende liegt ein Steak auf dem Teller und eben alle Schnitte sind dazwischen mit Bildern erklärt und sind, ja, vor allem für Jungjäger ist es natürlich interessant, wenn man am Anfang ja doch, wenn man das nicht kennt, ein bisschen überfordert ist, wo man anfängt, wo der erste Schnitt lang geht und wie man eine Keule vernünftig auslöst. Ja, ich denke, da kann man mit dem Buch was anfangen.
Genau, es gibt ja so die Diskrepanz, oder Diskrepanz will ich nicht sagen, aber es gibt ja so zwei Lager mittlerweile. Einmal gibt es die Fleischjäger und die Trophäenjäger, um es überspitzt und ganz böse zu sagen. Du sagst jetzt selber, du gehörst zu den Fleischjägern. Ist denn für die Fleischjäger oder für dich als Fleischjäger ganz subjektiv betrachtet, es tatsächlich so, dass nur die Fleischbeschaffung im Vordergrund steht oder genießt du tatsächlich auch das Abenteuer Jagd?
Also ich würde da gar nicht zwischen Abenteuer und Fleischbeschaffung trennen, sondern für mich wird es eigentlich erst eine runde Sache in dem Moment, wo ich eben alles habe. Ich bin wahnsinnig gerne draußen und freue mich, wenn ich diese Revierkenntnis habe und mich da einfach mit allem beschäftige, was da lebt. Ich freue mich, wenn ich dann jetzt im Mai hoffentlich wieder auf den Ansitz gehen kann, wenn es dann noch in Ordnung ist, sich rauszusetzen alleine. Ich freue mich natürlich, wenn ich Beute mache und auch wenn ich da ein aufregendes Erlebnis habe. Und ich freue mich, wenn ich das am Ende verwerten kann und auf dem Teller habe. Aber für mich ist das eben als Gesamtpaket eine runde Sache, wo ich jetzt auf keinen Fall sagen würde, es mir nur ums Fleisch geht, sondern ich jage, um Fleisch zu haben, aber ich jage ja eben dabei.
Und setzt du dir, wenn du eine besondere Trophäe erlegen durftest, setzt du die dann auch noch auf oder sagst du, nee, die schneide ich kaputt und das ist für mich kein Erinnerungsstück?
Doch, also Erinnerung, kann ich nichts Falsches dran finden. Ich bin jetzt leider hier nicht an meinem eigenen Schreibtisch, aber zu Hause habe ich auf dem Schreibtisch zum Beispiel ein Schmalreh abgekocht. Das steht bei mir auf dem Schreibtisch. Das war mein allererstes Schmalreh, wo ich alles selber gemacht habe. Also wo ich mir selber einen Sitz ausgesucht habe, wo ich dann alleine aufgebrochen habe, alleine zerwirkt habe. Und vorher war immer mal, hat mich jemand angesetzt oder hat mir jemand nochmal beim Aufbrechen geholfen. Und das war dann ein Moment, wo ich gesagt habe, selbst wenn das jetzt ein Schmalreh ist, das viele nicht aufsetzen, das möchte ich behalten. Das ist ein besonderer Moment für mich. Also ich denke, da muss man auch nicht, ja, wenn jemand sich Trophäen aufsetzen möchte, warum denn nicht?
Ja, sehe ich ganz genauso. Ich finde dieser Trophäenkult, den einige leben, auch an einigen Stellen übertrieben. Aber genauso wie ich es vollkommen nachvollziehen kann, wenn einer sagt, nee, ich gehe nur raus, um mir das Wildbrett anzueignen. Und die Trophäe ist für mich nachrangig. Ist alles legitime Gründe, zur Jagd zu gehen.
Genau. Ich denke, wenn es ganz schwarz und ganz weiß wird, dann ist man meistens irgendwo verkehrt und die Wahrheit liegt da irgendwo dazwischen.
Ganz genau, man sollte seinen Weg da irgendwo finden und sich dann auch selber treu bleiben. Ich habe natürlich, kenne ich dich schon ein wenig länger, auf deiner Seite vorhin nochmal geguckt. Du hast auch so ganz besondere Dinge dort. Alle, die es noch nicht kennen, Ogu ist Fabian Grimm und der hat auch einen ganz tollen Blog im Internet nachzuverfolgen. Guck da mal drauf. Da gibt es noch die Rubriken zum Beispiel Innereien. Bei dir hört es also nicht beim eigentlichen Wildbrett im klassischen Sinne auf, sondern du hast auch ein Faible, wenn ich das so verstanden habe, für Innereien.
Ich finde es total aufregend, wenn man, also es gibt ja immer Leute, die sagen, sie möchten mal Hummer essen oder mal Austern essen oder sowas, wo man sagt, das ist ein ganz ungewöhnliches Geschmackserlebnis, das habe ich sonst nicht. Und das Gleiche hat man aber auch, wenn man sagt, wie schmeckt ein Rehhirn? Ich koche ja eben sehr viel und sehr gern und ich finde es total spannend, mit was zu kochen, wo ich keine Erwartung habe. Also wenn ich sage, ich mache einen Schnitzel, dann habe ich immer schon 10 Schnitzel im Kopf und sage, das ist besonders knusprig, besonders saftig. Und wenn ich sage, ich mache ein Rehhirn, da stehe ich mal wirklich vor dem Nichts. Da gehe ich, das ist ein weißer Fleck auf der Karte und ich habe da was und muss rausfinden, wie schmeckt es, was passt dazu und muss mich da auch ein bisschen trauen. Und ich finde, da kann man kochmäßig eine ganze Menge spannende Sachen mitmachen.
Und du hast selber demnach auch schon Hirn gegessen und es hat auch geschmeckt?
Ja, also Hirn gehört zu den Sachen, die ich regelmäßig verwerte. Leber zum Beispiel, da tue ich mich schwer mit. Gebratene Leber mag ich gar nicht. So dieses Klassische mit Apfel und Zwiebel, das ist irgendwie nicht meine Welt. Da mache ich dann meistens Leberwurst, aber Hirn finde ich wirklich lecker.
Erzähl mal ganz kurz, hast du so für die schnellen oder übergreif oder über, kurz gesagt, wie bereitest du Hirn zu?
Also das Wichtigste ist, dass man relativ schnell ist. Also Hirn wird nach 1-2 Tagen schlecht. Das verdirbt relativ schnell. Das darf man nicht liegen lassen. Das heißt, wenn man ein Stück erlegt hat, entweder ist ein Bock, den schlägt man eher ab, dann kommt man ja ran. Oder halt bei weiblichem Wild. Also ich denke jetzt an den 1. Mai, deswegen bin ich beim Rehwild. Ja, sagen wir, wir haben einen Bock erlegt am 1. Mai, schlagen den gleich ab, löffeln da dieses Hirn raus. Gesehen haben es alle, gegessen die wenigsten. Und dann wässert man das erstmal für ein paar Stunden im Kühlschrank. Also einfach Schälchen mit kaltem Wasser, ein bisschen Salz dazu, dass da das Blut rauskommt. Sonst schmeckt es so metallisch. Und dann ist das Einfachste, dass man 2-3 Eier dazu schlägt, das Ganze verrührt, das Hirn ein bisschen klein macht. Und als Rührei brät. Das ist so, wenn man wirklich das Allereinfachste.
Das hört sich verrückt an. Das werde ich mal ausprobieren, wenn ich am 1. Mai erfolgreich sein werde, beziehungsweise im Mai habe ich so auch noch nicht probiert. Ich habe es schon gelesen, ja, das Rezept.
Ich habe es auch geschrieben, genau.
Aber tatsächlich ausprobiert habe ich es noch nicht. Finde ich total spannend.
Das werden wir ausprobieren. Ganz, ganz mild und so ein bisschen nussig. Das ist und sehr, sehr fettreich. Also es macht sehr satt. Aber das ist eigentlich nichts Wildes. Also man Ja, geschmacklich ist das eine ganz, ganz liebe, zarte Sache. Da kann man sich doch mal rantrauen. Nieren oder sowas, wo man ja wirklich den Geschmack mögen muss, ist Hirn eigentlich sehr unaufdringlich.
Ja, jetzt sind wir momentan in der Situation, dass viele zu Hause sind. Klar, Einzelansitz ist noch möglich. Ich habe vorhin mal in meine Truhe geguckt und ich habe jetzt die große Herausforderung, dass das letzte Wildschwein fast komplett eingefroren wurde. Das heißt, ich habe grob zerteilt, ich habe 2 Keulen, a 6 Kilo. Und jetzt sind wir aber über Ostern nicht, ja, jetzt sind wir über Ostern keine 12 Leute, für die ich das zubereiten könnte. Jetzt habe ich diese gefrorenen, riesigen Keulen in der Truhe. Auch dafür hast du schon was im Niedersächsischen Jäger geschrieben. Was kann ich denn jetzt machen, wenn ich trotzdem für unsere dreiköpfige Familie da irgendwas mitmachen möchte? Kann ich das auftauen, ein Stück von abschneiden und wieder einfrieren? Oder was würdest du mir da raten?
Also auftauen und wieder einfrieren würde ich nicht machen. Gerade bei 6 Kilo läuft es ja dann eher auf 2-3 Mal auftauen und wieder einfrieren raus. Und das wird dann hygienisch schon irgendwann kritisch. Eine Möglichkeit, die sehr gut funktioniert, ist einfach von der gefrorenen Keule quer rüber dicke Steaks abschneiden.
Okay.
Das habe ich also mit einer Säge, einfach entweder eine feine Metallsäge oder eine Knochensäge und dann so 2 Finger breit, 3 Finger breit Steaks runterschneiden. Das mache ich mit Rehkeulen sehr gerne. Mit so großen Keulen habe ich es noch nicht gemacht, aber ich wüsste auch nicht, warum es nicht gehen sollte.
Ja.
Hier kann man das gefrorene Stück immer wieder einfach neu in Vakuum ziehen und wieder in die Truhe packen, das ist ja nicht aufgetaut. Und ansonsten kann man natürlich sagen, man bereitet einfach die ganze Keule zu und friert entweder dann die Zubereiteten, das Zubereitete, was man nicht geschafft hat, ein, oder man kocht es in Gläser ein, das mache ich sehr gerne. Aber da braucht man spezielle Einkochgläser am besten. Und dann kann man da einfach die nochmal 2 Stunden also einfüllen und dann nochmal 2 Stunden kochen lassen im Wasserbad. Und dann ist das ungekühlt haltbar, das ist eine tolle Sache, weil dann ist es nicht in der Truhe verschwunden, sondern steht tatsächlich rum und man muss nur das Glas aufmachen und vielleicht noch aufwärmen. Und dann kommt mit so einer Keule, die kommt dann auch schnell wieder weg, wenn man zum Beispiel Gulasch oder Bolognese oder sowas von macht.
Das ist eine gute Idee, ja. Dann muss ich natürlich gucken, ob ich solche Gläser da habe. Ich werde das prüfen.
Die kriegt man ansonsten ja auch. Geliefert wird ja noch.
Ja, das stimmt, hast du recht. Du hast dazu einen schönen Beitrag, auch im aktuellen Niedersächsischen Jäger Nummer 7. Meister Sägezahn ist die Überschrift. Da schneidest du eben auch, wie du schon sagtest, mit der Knochensäge hier Steaks aus einem gefrorenen Rücken. Nee, Koteletts, wie sagt man dazu? Du bist der Fachmann.
Ja, genau, Rücken kann man auch. Da kann man dann so... Kotelett ist, wenn man es vorher noch längs teilen würde. Die Amerikaner haben da ein Wort für, die nennen es Saddle Steak, also Sattelsteak. Und das finde ich eigentlich ganz schön. Das passt dann auch zu dieser Form. Das ist im Deutschen, glaube ich, nicht so üblich, aber eigentlich sozusagen, man macht einen Sattel draus. Das passt da ganz gut, dass man Rücken eben auch vorher grob die Häute abzieht und dann noch gefroren quer in Scheiben schneidet. Und dann hat man praktisch 2, ähnlich wie so ein T-Bone, so 2 Fleischstücke am Knochen.
Erzähl mir mal ganz kurz, wenn ich jetzt die Bilder hier sehe, und ihr seht das im Podcast natürlich fast so gut wie ich, aber diese Steaks, die du da zubereitet hast und die du fotografiert hast, das ist, wenn man es sieht, will man es sofort nachkochen. Wie brätst du denn das perfekte Rehsteak? Bei mir ist es tatsächlich immer, nein, nicht immer, also manchmal, ich koche auch sehr gerne und manchmal schmeckt es sogar, aber dass es bei mir so aussieht wie auf deinen Bildern, schaffe ich nicht. Wie brät man das richtige Rehsteak?
Man lädt sich ein Bild von einem guten Steak runter und öffnet Photoshop.
Sehr schön.
Nee, also wenn man es tatsächlich essen will und nicht nur ein Bild braucht, würde ich immer zum Braten auf jeden Fall ein hitzebeständiges Fett nehmen, also entweder Butterschmalz oder ein raffiniertes Öl. Also kein nicht das gute native Olivenöl oder sowas und auch keine Butter, weil die verbrennen bei hohen Temperaturen. Und dann Pfanne richtig heiß werden lassen. Und da eben Butterschmalz nehme ich meistens oder eben Öl, also ein Bratöl rein und dann richtig heiß werden lassen, bis es fast raucht. Und da dann das Fleisch vorher schon mal ein bisschen warm werden lassen, also aus dem Kühlschrank nehmen eine halbe Stunde vorher. Salzen kann man es, pfeffern würde ich es nicht, weil der Pfeffer auch verbrennt sonst in der Pfanne, er wird bitter. Das kann mit Salz nicht passieren.
Okay, guter Hinweis.
Es gibt Leute, die ja irgendwie sagen, das Salz würde Flüssigkeit rausziehen, das glaube ich nicht. Und dann eben einmal kurz und knackig von beiden Seiten anbraten. Jede Seite 1 Minute in dieser richtig heißen Pfanne. Und dann ist das außen knusprig und innen noch fast roh. Und dann, um innen das zu dem Punkt zu kriegen, wo man es haben möchte, würde ich es bei 80 Grad in den Backofen legen. Oder auf den Grill, so einfach an den Rand vom Rost, wo es nicht mehr so heiß ist. Und da mal 10 Minuten, 15 Minuten liegen lassen. je nachdem, wie, ob man es eben eher ein bisschen blutiger will oder schon eher Richtung Medium oder fast durch. Und da kann man dann einfach mal anschneiden nach 10 Minuten das erste Mal und gucken, ob einem das gefällt, was man da sieht. Und sonst halt nochmal 5 Minuten liegen lassen.
Okay. Nun sagen ja Wildbrett-Hater, dass man Wild überhaupt nicht roh essen sollte. Das verstehe ich grundsätzlich nicht. Warum ist es möglich, Wild roh zu essen?
Also es ist natürlich, wenn man sich Schlachttiere anschaut, die haben natürlich den einen ganz großen Vorteil, dass die immer vom Tierarzt beschaut werden. Das können wir nun mal nicht bieten. Also sie haben ja eine Lebendbeschau vom Tierarzt, haben eine Fleischbeschau hinterher nach dem Schlachten vom Tierarzt. Und das machen wir Jäger alles selber. Und ich denke, da ist man dann einfach auch selbst gefragt, diese Fleischbeschau und auch die Organbeschau ordentlich zu machen und sich das genau anzuschauen und vor allen Dingen dann dieses Fleisch hygienisch zu behandeln. Und ich esse Wild, das ich selber erlegt und verarbeitet habe, auch mal als Tartar oder als Carpaccio, also komplett roh und ungegart, weil ich weiß, was ich da habe. Und da muss man eben, ja, wenn man sowas vorhat, muss man halt ein bisschen sich an die eigene Nase fassen und sich Mühe geben, dann sehe ich da keine großen Hindernisse.
Ja, ich glaube, grundsätzlich sollte ja bei den Jägern gelten, was man selber nicht essen würde, sollte man auch nicht mehr irgendwie küchenfertig machen.
Ja, das ist sowieso. Wenn man es eben roh essen will, dann muss man halt noch ein bisschen mehr sich Mühe geben, als wenn man es durchgart.
Ja, ich finde das nur immer schade, dass einige behaupten, dass man Wildfleisch nicht roh essen kann, weil es eben wildes Fleisch ist und vielleicht nicht die Antibiotikakur bekommen hat, wie andere Tiere das bekommen haben. Aber das ist eben tatsächlich nicht so. Deswegen finde ich es schön, dass du auch da mit diesem Vorurteil aufräumst und sagst, natürlich kann man Wild als Tartar Carpaccio sehr gut essen.
Ja, und vor allen Dingen als nicht ganz durchgegartes Steak, also so ein Rehrücken oder einen ausgelösten Teil aus der Rehkeule wirklich tot zu braten,
naja,
das ist schon traurig.
So wie ich das immer mache. Ja. Jetzt habe ich noch, wie gesagt, ich habe vorhin in meiner Tour geguckt, neben den beiden Keulen habe ich noch viele Schichten Wildhack. Kannst du mir erklären oder hast du einen Tipp für mich jetzt, weil ich gerne heute Abend dazu was machen würde, für die schnelle Küche? Was ist dein Lieblingsrezept bei Rehhack oder Wildbrett-Hackfleisch?
Also die Klassiker gehen ja immer, dass man entweder man macht einfach eine Bolognese draus. Die schmeckt mit Wild, denke ich mal, immer noch mal einen Tacken besser, weil es einfach ein geschmacksintensives Fleisch ist. Das funktioniert gut und ist für mich eigentlich immer sowas, wenn ich gar nichts mehr weiß, dann mache ich mal eine Bolognese. Und ansonsten kann man sich natürlich in die weite Welt der Hackbällchen bewegen. Da gibt es ja auch aus jeder Kultur und irgendwie, also es scheint so ein Grundding des Menschen zu sein, dass man Tiere klein hackt und dann Bällchen draus formt und die brät. Und deswegen gibt es da einfach eine Wahnsinnsvielfalt, wo man sich bedienen kann und wo man auch mit Wildfleisch sich natürlich bedienen kann. Und was ich jetzt im Sommer sehr gerne mache, ist, dass ich einfach Wildhack nehme und Cevapcici draus mache. Die funktionieren eigentlich mit allen Wildarten gut. Also macht mal ein bisschen Knoblauch dran, viel Paprikapulver und Bohnenkraut. Das ist so die Zutat, die da irgendwie das Besondere dran ist. Also getrocknetes Bohnenkraut auch reichlich, Knoblauch natürlich sowieso reichlich, Paprikapulver ohne Grenzen. Und das Ganze dann gut durchmatschen, ein bisschen Salz noch mit dran, ein bisschen Pfeffer. Und das eine Weile ziehen lassen und dann einfach kleine Röllchen formen. Oder natürlich, also die Form ist am Ende egal, aber Cevapcici ist ja eigentlich so ein Röllchen, keine Kugel. Und die entweder auf den Grill packen oder halt auch in der Pfanne braten. Und das ist was, die wird mal irgendwie immer los. Die bleiben nie übrig.
Ja, das hört sich gut an. Das werde ich mal ausprobieren. Ich hoffe, Bohnenkraut gibt es auch in dem normalen Supermarkt hier ums Eck.
Ja. Bohnenkraut gibt es eigentlich überall. Das ist wächst auch bei uns, also kann man im Garten haben. Das ist eigentlich früher war das ein beliebteres Gewürz. Das ist auch in der Leberwurst. Das Bohnenkraut macht sich richtig, richtig gut. Also wenn man Leberwurst selber macht, würde ich immer Bohnenkraut mit dran machen.
Ja, okay, und Paprika nimmst du da edelsüß oder welches Paprikapulver muss man dann?
Kann man, also wenn man mit Kindern isst, würde ich eher das Edelsüße nehmen. Und wenn man mit Erwachsenen ist, kann man auch ein bisschen Cayennepfeffer und halt das rosenscharfe Paprika nehmen, was immer lustig ist. Also die schmecken beide.
Ich werde das heute Abend ausprobieren.
Kann man eigentlich nur gewinnen mit.
Sehr schön. Das ist auch ein Kapitel bei dir auf dem Blog Kräuter aus dem Wald. Ja, bei dir hört es ja nicht bei Wildbrett aus, sondern du machst ja oder gibst ja auch noch Beilagenempfehlungen und hast auch noch einen großen Part bei dir, Kräuter aus dem Wald. Was hast du dafür?
Ich finde es eben, da kommen wir auch wieder zurück zu diesem Thema, ob Jagd irgendwie Abenteuer ist oder nur Fleischbeschaffung. Ich finde das total spannend, dass man als Jäger einfach dadurch, dass man immer in das gleiche Revier geht, hat man ja auch so eine Fläche, die man beobachtet, wo man auch nicht jagbare Arten kennt und weiß, wo die sind. Ich habe bei uns einen Schwarzstorch im Revier und weiß, wo der Horst ist. Und das sind ja so Sachen, da wird es ja einfach auch spannend und schön. Und genauso kann man natürlich auch bei Pflanzen, dass man weiß, wann die Brombeeren reif sind, wann die Himbeeren reif sind. Man weiß, wo Pilze sind, die jedes Jahr wiederkommen.
Und gibst Mut dazu, dass auch der Otto-Normalverbraucher, in Anführungsstrichen, muss ich immer dazu sagen, weil man es im Podcast nicht sieht, Lust auf die Jagd oder beziehungsweise das Wildbret und damit auf die Jagd bekommt. Wir haben jetzt die Problematik, dass viele zu Hause sind, sich über vieles Gedanken machen und nun nicht zuletzt auch, das war vorhin in unserem Vorgespräch schon ein Thema, Wildbretthändler beschreiben jetzt die Situation, dass sie Probleme haben oder Probleme haben werden, vor allen Dingen zu Beginn der Jagdzeit im Mai, Wildbret loszuwerden. Und einige fordern auch die Verschiebung der Jagdzeit. Was meinst du zu dem Thema?
Also ich jag selber viel im Wald. Erst im August anfangen, wie das da gefordert wurde, sondern ich muss sehen, dass ich Anfang Mai Strecke mache, sonst komme ich da hinten raus überhaupt nicht nach, um den Abschuss da noch zu erfüllen. Und ich denke eigentlich auch, dass das, also im Moment ist ja in der Gesetzgebung so viel im Schwung und so viel wird gefordert und geändert, sehr unkompliziert. Und ich denke, da kann man schon auch mal drüber reden, ob es nicht vielleicht möglich sein sollte, dass man Wild unkomplizierter abgibt. Also es ist ja je nach Bundesland immer ein bisschen unterschiedlich geregelt. Aber ich denke, dass diese Auflagen mit der abgenommenen Kammer und allem, was da dran hängt, also ich habe keine abgenommene Kammer und ich habe mich bis jetzt nicht vergiftet. Und ich
Ja.
darf das Fleisch, das ich selber auf dem Teller habe, dem Nachbarn nicht über den Zaun reichen, würde es aber guten Gewissens tun, wenn ich es dürfte. Und ich denke, da könnte man ja schon an der Stelle vielleicht eben der DJV oder die Landesjagdverbände oder wer auch immer sich da berufen fühlt, mal deutlich darauf hinweisen, dass es dieses Problem gibt und dass es eine Lösung gibt, die eben eigentlich einfach darin besteht, dass man sagt, gutes Fleisch kann man auch weitergeben. Und zum anderen denke ich, dass natürlich, ja, gerade in der Zeit, wo eh gesagt wird, man soll nicht so viel und nicht ständig einkaufen gehen, ja, isst man sein Wild halt mal selber. Das ist ja, da kommt auch eine ganze Menge weg. Ist natürlich jetzt in einem großen Feldrevier, die jetzt eine Menge Mais gelegt kriegen, wird es an Grenzen stoßen, das ist mir schon klar. Aber trotzdem denke ich, dass man eben, ja, dass wir auf jeden Fall jagen werden müssen und dass man da schon sehen sollte, dass man das dann auch auf den Tisch bringt.
Ja, du hast das angesprochen mit den Vorschriften für die Jägerinnen und Jäger, die tatsächlich auch Wild veräußern wollen. Das ist ja tatsächlich so, dass wenn wir das semi-professionell betreiben wollen, die Hürden eigentlich so hoch sind, dass es für die allermeisten Jäger vollkommen unmöglich ist, oder?
Ja, vor allem unwirtschaftlich. Also wenn man sich eine Kühlkammer nach allen Vorschriften einrichten möchte, nimmt man da so viel Geld in die Hand, das wird man im Zweifel kaum noch reinkriegen oder vielleicht sogar gar nicht reinkriegen.
Ja.
Daher entweder bleibt dann halt der Weg in die Grauzone, wo man einfach sagt, hat keiner gesehen, da geht mein Rehrücken irgendwo weg. Oder zwei, oder man muss eigentlich ins professionelle Vermarkten einsteigen, aber dann ist man irgendwann Wildhändler. Läuft natürlich neben einem normalen Beruf. Also ja, muss man halt möchten wollen. Und dann ist man
Ja.
halt Wildhändler. Aber ich denke, so dieses Hobbyvermarkten ist eigentlich gesetzlich im Moment ja nicht vorgesehen. Dass man eben sagt, ich verkaufe 3 Sauen und 10 Rehe im Jahr.
Ja, genau. Also das ist ja, also im Ganzen gibt es ja die Möglichkeiten. Also eine Tagesstrecke darf man aus rechtlicher Sicht ja veräußern. Aber wie du schon sagst, welcher Normalsterbliche, der mit der Jagd nichts zu tun hat, kommt zu dir nach Hause und holt dir ein ganzes Stück Wildschwein
Genau,
ab
also man
am, in
darf es
der
ja nicht
Schwarte.
aus der Decke schlagen oder
Ja,
abschlachten.
genau.
Das funktioniert ja eigentlich nicht, sondern die Leute wollen ja wenigstens eine ganze Keule und einen Rücken oder noch lieber eigentlich schon alles komplett küchenfertig, die Keule in Einzelteile zerlegt, der Rücken ausgebeint. Und da
Ja.
braucht es aber im Moment ja eben einfach die Auflagen an die Räumlichkeiten sind also aus meiner
Genau.
Sicht ziemlich hoch. Das hat natürlich auch seine Berechtigung. Also hygienisch ist es natürlich toll, wenn man sowas hat. Aber ich denke, dass man da irgendwie praxistaugliche Lösungen finden möchte. Wenn der Wildhandel jetzt eben gerade sagt, er kann gar nicht das Wild abnehmen, dann muss man ja flexibel sein.
Ja, ich glaube aber auch tatsächlich, was du auch sagst, dass die meisten Jäger ja jetzt nicht irgendwo in der Gosse ihr Wild fertig machen und es dann den Nachbarn über den Zaun schmeißen, sondern tatsächlich auch sehr verantwortungsbewusst mit diesem edlen Lebensmittel umgehen. Aber ja, diese Hürden, die da, ich habe selber mal versucht, eine Wildkammer auszustatten, dass sie den Hygienestandards entspricht. Und wie du schon sagst, also wirtschaftlich darf man da nicht drüber nachdenken, wenn man da nicht professionell in den Wildhandel einsteigen möchte.
Genau, also eigentlich braucht man einen eigenen Raum, also dass man das irgendwie in der Küche eine Keule ausbeint. Wie man es macht, wenn man sie selber essen möchte, ist da einfach nicht mehr drin. Und dabei bringt mich ja die in meiner sauberen Küche sauber zerwirkte Keule eben auch nicht ins Grab.
Ja, sonst hätten wir ziemlich viele Tote
durchgeben.
Ja, sonst hätten wir ziemlich viele Lebensmittelvergiftungen unter den Jägern und regelmäßig.
Genau. Das spricht eindeutig für uns, dass wir alle noch zappeln.
Ja, ganz genau. Fabian, es war sehr schön mit dir, dieses Gespräch. Wir machen ja immer so eine halbe Stunde und sind da jetzt auch langsam angelangt. Hast du noch einen besonderen Tipp, so einen Geheimtipp, den du verraten möchtest? Also du hast natürlich unglaublich viele gute Tipps, auch in deinen Büchern. Ich sag's nochmal, ich esse, also jage ich, ein großartiges Buch. Nicht nur, was da drin geschrieben steht, sondern auch die Aufmachung gefällt mir unheimlich gut, sehr modern, bringt die Leidenschaft Wildbret unheimlich gut rüber. Und dein zweites Buch, Rehwild, vom Lebewesen zum Lebensmittel. Das Cover hat mich umgehauen, ja, großartig. Also der Hammer, wirklich großes Lob. Großartige Bücher, schaut es euch an. Wie gesagt, die Seite Ogu. Geht da mal drauf, es ist fantastisch. Aber hast du jetzt noch so für unsere exklusiven, wir sind ja quasi unter uns, für unsere exklusiven Podcast-Hörer noch so einen Geheimtipp für die Wildküche, womit man nichts verkehrt machen kann?
Ich denke, eigentlich ist das Wichtigste bei Wild, dass man gar nicht drüber nachdenkt, dass es Wild ist. Sondern dass man, wenn man eben, wie ich vorhin gesagt habe, wenn man sich einfach anschaut, was es alles schon gibt, und dann nicht sich vom Wacholder löst und von der braunen Soße löst und vom Rotwein löst, dann tut sich so eine riesengroße Welt auf, wenn man einfach so ein tolles Fleisch hat. Also immer, wenn ich mit Leuten koche, die wenig Wild essen, die sind immer erstmal begeistert, was das für eine Fleischqualität ist, dass das kaum in der Pfanne an Volumen verliert, weil es einfach so eine gute Qualität ist. Und die kann man, glaube ich, in jede Richtung. Ich habe gerade für die Pirsch einen Haufen Curry gekocht mit Wild und sowas einfach mal zu machen. Einfach zu sagen, da steht jetzt im Rezept zwar Rind, aber ich nehme jetzt mal Reh und merke, dass das wahnsinnig gut schmeckt. Ich glaube, das ist der Weg. Und natürlich jetzt für die Jahreszeit jetzt sollte man sich ganz stark Gedanken machen über Wild auf dem Grill. Also es wird warm, wir sind eh alle zu Hause, da liegt doch nichts näher, als in der Homeoffice Mittagspause schnell den Grill anzuschmeißen und die vielleicht eine halbe Stunde auszubauen. Und da, also Wild auf dem Grill ist für mich auch sowas, da kann man genau wie wir vorhin über Steak geredet haben, einfach von beiden Seiten mal kurz auf dem heißen Grill nochmal 10 Minuten am kühleren Rand vom Rost nachziehen lassen, dass das ein bisschen gart. Und dann hat man da schon ein Stück Fleisch zum Niederknien.
Sehr schön. Hört sich unheimlich gut an. Ich habe richtig Bock auf Kochen und ich werde heute Abend Wildschwein-Cevapcici ausprobieren. Ne? Cevapcici hieß
genau,
das.
Genau, ja.
Genau. Werde ich machen. Wahrscheinlich habe ich sogar Bohnenkraut. Ich muss nochmal gucken. Aber wie gesagt, ich werde es ausprobieren. Es war mir eine große Freude mit dir, Fabian. Wir freuen uns, dass du wahrscheinlich auch in Zukunft noch das ein oder andere Rezept im Niedersächsischen Jäger veröffentlichen wirst.
Ideen habe ich noch ein paar.
Das ist sehr schön. Wie du schon sagst, die Möglichkeiten sind da ja quasi grenzenlos, wenn man sich nur traut mit Wildbret. Fabian, nochmal ganz herzlichen Dank fürs Mitmachen. Ich wünsche dir alles Gute und vor allen Dingen bleib gesund.
Genau, das sollten wir alle tun. Vielen Dank, ciao.
Teppe und Schwänen ob Jagd ist eine Produktion der Jagdzeitschrift Niedersächsischer Jäger. Mit freundlicher Unterstützung von Franconia und den VGH-Versicherungen.